wir haben eine erste kurze Runde mit kurzen Statements zu dem Urteil. Wir haben dann einen kleinen Block mit Impressionen aus den verschiedenen Krisenländern. Wir haben dann Thesen zu dem, was wir für die Ursachen halten und eine Diskussion dann darüber, auch mit Unterschieden hier auf dem Podium. Wir haben dann einen Block mit den Alternativen, die sich jeder hier auf dem Podium vorstellt oder für die jeder steht. Und nach einer Stunde spätestens ist dann das Gespräch geöffnet und wir sind dann gespannt auch auf eure Beiträge. Mein Name ist übrigens Renate Börger von LoRa. Ich betreue dort die ATTAC-Sendung, die monatliche Sendung vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC und die Sendung trotz alledem jenseits des Kapitalismus. Für die, die vielleicht heute noch nicht Fernseh geschaut haben, wie das Urteil ausgefallen ist, es wurde der Fiskalpakt und der ISM vom Bundesverfassungsgericht genehmigt unter Bedingungen, die da sind. Erstens, die Haftung muss beschränkt werden auf 190 Milliarden Euro. Das sind enthalten die 22 Milliarden, die sowieso eine Spareinlage sind und 168 Milliarden Garantien. Das ist die Summe, die Deutschland mit etwa ein Viertel von den insgesamt 700 Milliarden Stammkapital beim ISM beiträgt. Und alles, was darüber hinausgeht, würde dann eine Zustimmung des Bundestags benötigen. Zweitens dürfe die Schweigepflicht, die eigentlich die Kritiker so fürchten im ISM, dass nämlich der Governance-Rat, der aus den Finanzministern besteht, zur Schweigepflicht verpflichtet ist, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das dürfe nicht dazu führen, dass der Bundestag nicht ausreichend informiert werde, was immer das dann heißt. Und darauf wurde Bezug genommen, dass natürlich ein Finanzminister, auch wenn er dort in diesem Rat sitzt, gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig bleiben muss. Das Dritte, was ein Hauptkritikpunkt war, was das Aufkaufen der EZB von Staatsanleihen betrifft, das wird in der Hauptverhandlung diskutiert. Das heißt, da gibt es noch kein Urteil. Das sind jetzt die drei wichtigsten Punkte, die heute rausgekommen sind. Alle, die geklagt haben, aber auch die, die nicht geklagt haben, haben dieses Urteil für sich mehr oder weniger als Erfolg verbucht. Und die Linken und die Grünen haben gesagt, das Parlament kann froh sein, dass es diese Klagen gibt, weil sonst wäre es alles noch viel schlimmer. Und die anderen haben gesagt, ja, man sieht doch, wir haben recht gehabt und es ging durch. Und ja, so stehen wir heute da. Und wir fangen jetzt mit unserer ersten Runde an. Ich habe alle vier gebeten zu einem ersten kurzen Statement zu diesem Urteil. Und etwas ausführlicher, ich habe die anderen um 1 bis 2 Minuten gebeten, wie das so ist beim Radio, will man alles kurz. Wolfram Freundschuh, der den Anfang macht, wird ein bisschen länger sein. Ich möchte ihn als Ersten vorstellen und dann jeweils die, bevor sie reden. Wolfram Freundschuh hat bei LoRa die Sendung Kulturkritik einmal im Monat, der zweite Freitag, 19 Uhr. Die Sendung heißt Kulturkritik, es ist aber vor allen Dingen auch Kapitalismuskritik. Er hat auch einen eigenen Blog, der sehr gut sortiert ist und vorbildlich mit den modernen Techniken und Möglichkeiten im Internet umgeht. Er ist gelernter Grafiker und hat als Drucker und Grafiker auch viele Erfahrungen gemacht in der selbstverwalteten Druckereiszene. Er war Geschäftsführer vom Ullenspiegel und in der Satzwerkstatt. Die Älteren werden das noch können. Linke selbstverwaltete Druckereien. Und er ist jetzt Publizist mit dieser eigenen Sendestunde bei LoRa. Und er macht jetzt einfach mal den Anfang mit seiner Kurzeinschätzung zu dem Urteil von heute.
Ja, danke. Also ich will erstmal nur einen ganz groben Überblick geben und mich jetzt nicht mit den Details gleich am Anfang befassen. Die Einschätzung der Lage im Augenblick, wie ich sie jetzt so sehe und zu welchen Schlüssen ich komme. Der Urteilsspruch und das Verhalten der EZB und dessen Flankierung mit dem ESM erweisen sich für mich als eine Art von Insolvenzverfahren der parlamentarischen Demokratie, in welchem alles getan wird, nur um die Euro-Währung zu retten. Weder wurde hier gerichtet noch entschieden, weil es keine Alternativen mehr gibt. Das ist ganz einfach. Und wo nicht mehr entschieden werden kann, gibt es auch keine Demokratie. Die Sache wird vollstreckt. Es ist der Endpunkt einer Entwicklung, die sich seit 40 Jahren mit der Globalisierung besonders im Geld- und Derivatenhandel entwickelt hat, nämlich die Umkehrung der Waren- und Kapitalwirtschaft zu einer Finanzdiktatur. Das Finanzkapital bestimmt inzwischen weitgehend unbeeinflussbar durch seine Eigentumstitel, Finanztechniken und Wetten die Warenpreise, Gebühren, Löhne und Arbeitszeiten. Es ist müßig zu fragen, ob eine Revolution nötig ist. Auf der Seite des Kapitals ist sie in vollem Gang, und zwar gegen das Leben von fast allen Menschen. Produktivität und Automation, die der Kapitalismus selbst hervorgebracht hat, belässt im einzelnen Produkt einen immer geringeren Anteil an menschlicher Arbeit, wirft aber durch Massenproduktion eine große Wertmasse auf die Märkte. Die ist immer schlechter abzusetzen, weil die Arbeitslöhne sich relativ zum Gesamtwert verbilligen. Die unverkäuflichen Werte wandern daher ab in den Finanzmarkt.
Könntest du kurz erklären, was du mit Wertmasse meinst?
Die Produktionszeit, die in die Waren eingegeben worden ist, das ist die Wertmasse. Und dieser Finanzmarkt setzt auf die Abschöpfung von Mehrwert aus Kredithandel und Aktien, also auf Spekulation, vor allem auf die Verpreisung von Eigentumstiteln, auf die Ausbeutung der Lebensgrundlagen selbst. Mit der Preisbestimmung von Ressourcen, Energie, Mieten und Gebühren wird Mehrwert direkt aus dem Lohn erzwungen und hat kein realökonomisches Produkt mehr nötig. Und wo solche Ausbeutung mangels Einkommenslage der Bevölkerung nicht mehr gelingt, wird sie zur Staatsverschuldung. Der Teufelskreis ist damit geschlossen und endlos. Es gibt hiergegen nur noch eine mögliche Position, die Eigentumsfrage. Wem gehört diese Welt, die Länder, die Wohnungen, die Rohstoffe, die Städte, die Gemeinde, das Wasser, die Kraft und die Erzeugnisse selbst? Wir müssen uns auf eine lange und harte Auseinandersetzung hierüber vorbereiten. Und dazu gehört auch, dass wir uns selbst versorgen können, wenn die Machtverhältnisse implodieren. Dass wir die Kraft haben, auf Kapital zu verzichten, dass wir über eine Subsistenzindustrie und über den nötigen Raum und die nötige Zeit verfügen können. Umwege und Illusionen beschränken unser Potenzial und die Zeit ist sehr knapp. Aber gegen die brutalen Luftnummern der Finanzmärkte feiern die relativ bodenständigen Glücksverheißungen der klassischen Marktwirtschaft wieder Urstand, die Fantasien vom Wohlstand durch gerechte Geldverteilung. Verleugnet wird darin ihre simple Existenzbedingung, die Konkurrenz der Produzenten von Geldwerten, das Risiko des Wertverhältnisses. Geld kann nicht gerecht, nicht edel und nicht gut sein, weil es nicht verteilt wird, sondern erdient werden muss. Unterwerfung verlangt. Illusionen können wir nicht brauchen. Weder eine Demokratie staatlich kontrollierter Geldverteilung, noch eine Volksgenossenschaft eines rechtschaffenden Kapitals. Nötig sind neue politische Strategien und Organisationsformen für eine ökonomische Politik, die alle Geldverhältnisse in konkrete gesellschaftliche Beziehungen aufhebt. Meine Vorstellungen zielen auf eine internationale Kommunalwirtschaft, die als Vertragswirtschaft der Regionen weltweit denkbar ist. Das heißt also, das, was so im Internet in weiten Bereichen schon angedacht worden ist, unter dem Thema globale Dörfer und so ähnliche, es gibt im Internet ganz breite Vorstellungen davon, die heißen, dass die Kommunen nicht über Staaten und Geld, sondern in direkten Netzwerken miteinander verkehren, also zum Beispiel auch die Piratenpartei hat so teilweise davon aufgenommen, und das Netzwerk der Kommunen eine Wirtschaftsform werden kann, die ähnlich ist, wie vergleichbar ist mit einem Netzwerk, wie man es im Internet auch erlebt, nur eben über Realität, also über die realen Produkte.
Das reicht vielleicht auch erstmal als Stichwort, das heißt, das macht uns neugierig, darüber dann mehr im letzten Block zu erfahren. Danke, Wolfram, für diese steilen Thesen schon mal. Das war schon mal eine Abkehr von der Ursprungsidee, dass wir uns zu dem Urteil heute äußern, aber trotzdem sehr interessant. Vielen Dank. Paul Gleiser ist unser Joker bei LoRa, den wir immer anrufen können zu allen Themen. Er ist wirklich unglaublich universell, immer auf dem neuesten Stand der politischen Aufklärung. Er hat auch einen guten Anlass immer erfüllt, nämlich jeden Mittwoch den Bibliothekssaal der Volkshochschule zu einer aktuellen Stunde und ist dort sehr beliebt. Da sitzen also immer 150 Fans etwa und hören ihm zu. Und wir wissen also auch bei LoRa immer, egal welches Thema, wir können ihn immer spontan für ein Telefoninterview gewinnen. Er ist Politologe und er arbeitet unter anderem auch für die SOZ. Die Zeitung, die liegt auch aus. Das ist eine eher trotzkistische Zeitung. Und er ist sehr frankophon, ist auch Übersetzer für französische Texte, schreibt selber auch, hat ein Buch geschrieben, Angela Merkels Hosenanzug. Und was ist deine Reaktion heute auf das Urteil?
Ja, danke schön. Schönen guten Abend. Ich will ganz kurz drei Dinge zu diesem Urteil sagen. Also erstens mal, die sogenannte Unabhängigkeit der Richter von Karlsruhe ist sehr, sehr relativ. Das zeigen internationale Kommentare. Wenn man die anguckt, dann wird überall ziemlich freimütig geäußert, dass das Urteil mit der Bundesregierung mehr oder weniger vorher abgesprochen worden ist, beziehungsweise dass es vorher schon im Vorfeld entsprechende Kontakte gegeben hat, damit sozusagen das mehr oder weniger gewünschte Urteil herauskommt. Internationale Juristen sagen nämlich, dass dieser ESM-Vertrag, um den es ja geht, im eigentlichen Sinne nach der deutschen Verfassung verfassungswidrig ist. Aber das durfte deswegen nicht festgestellt werden, weil ansonsten eine tiefe politische Krise zu der schweren ökonomischen Krise, die wir ja in Euroland und darüber hinaus haben, hinzugekommen wäre. Zweitens. Beim ESM handelt es sich um einen internationalen Vertrag und das ist ja schon bezeichnend. Es ist kein Anhang sozusagen der EU und so weiter, sondern es ist ein eigenständiges internationales Vertragswerk, der so zu behandeln ist wie sozusagen andere internationale Verträge. Wir haben ein Vorbild, dieses Vorbild ist der IWF. Und wenn wir die Rechte und Pflichten der jeweiligen Mitglieder des ESM uns angucken, ist es ganz genau nach dem Vorbild dieses IWF gestaltet. Das heißt, es gibt Schweigepflicht lebenslang, es gibt keine rechtliche Verantwortung. Das heißt, man kann Leute, die irgendeine Entscheidung getroffen haben im ESM und so weiter, nirgendwo verklagen. Das ist eigentlich schon eine Ungeheuerlichkeit. Und außerdem ist der ESM unabhängig von allen anderen europäischen Institutionen. Insofern ist der Parlamentsvorbehalt von Karlsruhe das Papier nicht wert, auf dem er steht.
Du meinst die Rechenschaftspflicht, die man eigentlich dort verankern wollte?
Die Rechenschaftspflicht des Parlaments, beziehungsweise die Tatsache, dass wenn die 190 Milliarden, für die Deutschland oder der deutsche Staat haftet, überschritten würden, dass da ein neuer Parlamentsentscheid herbeigeführt werden muss, das ist wie gesagt Augenwischerei. Und der dritte Punkt ist, diese Entwicklung schreibt sich ein in eine allgemeine Tendenz zur Entdemokratisierung. Ich habe das in meinem Buch, was übrigens hinten ausliegt, die sogenannte Hayekisierung der EU genannt. Wir kennen Friedrich von Hayek als den Oberguru des Neoliberalismus, der ja die Logik, dass Märkte immer besser sind als politische Entscheidungen, vertreten hat. Und von daher ist es im Sinne der neoliberalen Ideologie und Praxis, die heute vorherrscht, die mögliche Einmischung von Parlamenten und Ähnliches entsprechend zurückzudrängen, beziehungsweise das Parlament in gewisser Weise Parlare, ne, zu einer Schwarzbude zu machen, wie wir es ja beim Europäischen Parlament sehr deutlich sehen kann, was ja noch viel weniger Rechte hat als zum Beispiel der Bundestag. Aber gerade im Bereich der Außenpolitik und wie gesagt, der ESM-Vertrag fällt in gewisser Weise unter dem Posten Außenpolitik, ist die Entdemokratisierung, das heißt der Ausschluss der Mitwirkung der Mehrheit der Bevölkerung von entsprechenden politischen Entscheidungen, sehr, sehr weit vorangetrieben und ist im Grunde nur Fassadendemokratie.
Also du siehst im Urteil keinerlei Stärkung des Parlaments?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist eine Selbsttäuschung derjenigen, die das groß verkünden.
Soweit Paul Gleiser. Wir kommen zu Leo Meyer. Er ist heute da vor allen Dingen als Sprecher des ISW. Das ISW ist das Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, ein alternativ-kritisches Wirtschaftsinstitut. Das hat auch eine regelmäßige Sendung bei Radio Lora, jeden vierten Mittwoch im Monat, und hat jetzt ganz brandaktuell dieses Heft herausgebracht, Eurozone, Inkassobüro für die Banken, zerbricht der Euro, Kraft für ein soziales Europa? Leo Meyer ist gelernter Informatiker, er bringt sehr viel Gewerkschaftserfahrung auch mit und er ist außerdem Mitglied der DKP und als solches auch in der Partei der Europäischen Linken organisiert, und davon werden wir später auch ein bisschen hören, weil das eine gute Gelegenheit ist, mal wieder auch von dieser Partei zu hören und was sie eigentlich an Alternativen andenkt. Leo, vielleicht von dir ein kurzes Statement zum Urteil heute.
Das Bundesverfassungsgericht mit der Bundesregierung, das abgesprochen hat, das kann man vermuten, ist aber relativ, sage ich mal, nebensächlich, denn das Urteil ist auch keine Überraschung. Man braucht nur zur ESM austauschen gegen frühere Urteile, wo es um andere Dinge ging. Es ist immer das gleiche Muster, mahnende Worte, so geht es nicht weiter, dass das Parlament immer mehr entmachtet wird, da muss jetzt Schluss sein. Und dann wird der Antrag aber durchgewunken. So war das bei allen bisherigen europäischen Maßnahmen, gegen die geklagt worden ist vor dem Bundesverfassungsgericht. Im Übrigen wäre es, denke ich, relativ gleichgültig oder ist relativ gleichgültig, was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat. Denn im Vorfeld hat die Europäische Zentralbank gehandelt und Fakten gesetzt, indem die EZB beschlossen hat, in unbegrenzter Höhe Staatsanleihen aufzukaufen. Und da sind die Abgeordneten des Parlaments nicht gefragt worden, da ist die Bundesregierung nicht gefragt worden, überhaupt nicht gefragt worden sind die Bürger Europas zu dieser Entscheidung, sondern das hat die EZB beschlossen, und zwar sie hat das genau so beschlossen, wie das die Politik wollte und wie über Jahrzehnte hin eben gearbeitet worden ist, dass die Notenbanken unabhängig von der Politik werden, das heißt vor allen Dingen unabhängig werden von jeglichen demokratischen Einfluss, vor allen Dingen von unten. Also insofern hat die EZB genauso gehandelt, wie die Parlamentarier das wollten, nämlich sie hat unabhängig beschlossen, Staatsanleihen in unbegrenzter Höhe aufzukaufen. Das heißt natürlich, dann alle Euro-Länder dann auch bürgen für das, was die EZB macht. Und insofern ist es eigentlich doch marginal, was das Bundesverfassungsgericht dann zu dem ESM beschlossen hat oder hätte, weil die EZB ja funktionsfähig ist. Und für mich, das ist mein letzter Gedanke, ist das Ausdruck dafür, dass in der Krise zwar der Neoliberalismus ideologisch, theoretisch entzaubert worden ist, dass die Macht der Märkte, die alles so gut machen, dass das alles entzaubert worden ist, dass das delegitimiert worden ist, dass die Praxis aber andere ist. In der Theorie ist der Neoliberalismus delegitimiert, aber in der Praxis ist es eine neue, aggressive Phase eingetreten, wo er noch radikaler dieses neoliberale Konzept durchsetzt, nämlich die Macht liegt bei den Banken, die Macht liegt bei der Europäischen Zentralbank, unbeeinflusst von demokratischem Druck, von Druck von der Straße. Der Umbau, der erneute Umbau der Staaten und der europäischen Ebene zum, wie es in unserem Heft heißt, Inkassobüro der Banken, das erleben wir gegenwärtig als eine Radikalisierung des Neoliberalismus. Und von daher bleibt unsere Forderung, denke ich, auf der Tagesordnung, nämlich eine Volksabstimmung, Referendum über diese ganze Problematik der Sparprogramme, der Austeritätsprogramme, der Euro-Rettung, wobei wir das Problem haben, wenn man jetzt schaut, wer vom Verfassungsgericht geklagt hat, dass es anscheinend gar nicht mehr rechts und links gibt, sondern nur noch pro oder gegen Euro-Rettung. Und umso wichtiger ist auch für die Linke, von diese Kritik aus europäischen Perspektive und aus Klassenpositionen zu entwickeln. Also nicht in der Spekulation, bleibt der Euro nicht, sondern die Verteidigung der sozialen und demokratischen Rechte, der Verteidigung der Bürgerrechte und die Verteidigung von Arbeiterrechten. Das muss im Zentrum unserer Politik und Auseinandersetzung stehen.
Danke, Leo Meyer. Und wir kommen jetzt zu Stefan Groß. Er ist heute da für die Gruppe Gegenstandpunkt. Das ist eine eigene Gruppierung, die in München viele Veranstaltungen macht, sich auch, glaube ich, marxistisch vor allen Dingen versteht. Und Radio Lora-Hörer kennen die Gegenstandpunkt-Kommentare, die jeden Montag kommen. Viertel vor sieben immer, gegen Ende, 10 Minuten, scharfe Analysen. Da kriegen auch immer die Gewerkschafter so ein bisschen als Kollaborateure des Neoliberalismus ihr Fett ab. Aber auch Leute wie ich von ATTAC, vom Globalisierungskritischen Netzwerk, die dann meistens als ziemlich brave Reformisten da ein bisschen abgewatscht werden. Ich finde das aber immer gut, oder wir finden das gut, weil wir es da immer richtig mal kriegen und wir uns daran reiben können und abarbeiten können. Und Stefan Groß ist heute für den Gegenstandpunkt da. Was ist dein Kommentar zum Urteil?
Also zum Urteil heute vielleicht erstmal nur so viel. Man muss sich klar machen, um was es überhaupt geht bei diesem Urteil. Es gibt zwei Fraktionen in der herrschenden Klasse, die sich darüber streiten, ob man Deutschland beziehungsweise wie man Deutschland am besten möglichst siegreich durch die Krise führen kann, durch die Krisenkonkurrenz. Die interessieren sich dafür, ob das mit dem ESM geht oder ohne den geht, streiten sich drum, was besser ist. Die einen sagen, das geht nur mit Euro, also auch um den Preis, den das kostet. Die anderen sagen, nein, der Preis ist zu hoch, wenn der Euro das kostet, dann müssen wir es ohne versuchen. In den Streit, wie man Deutschland am besten aus der Krise führt, will ich mich gar nicht einmischen. Da habe ich für keine der beiden Parteien Sympathien. Und ich finde auch die Frage, was das Beste für Deutschland ist, um aus der Krise zu kommen, überhaupt nicht so spannend. Mich interessiert was anderes an der Krise und da kommen wir ja im Verlauf der Veranstaltung wahrscheinlich heute noch drauf.
Ja, wir wollen jetzt dem Ganzen so ein bisschen auch Fleisch geben, dadurch, dass Paul uns ein paar Eindrücke oder Informationen gibt, wie denn die Lage ist in den Krisenländern, Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, damit das Ganze auch jetzt ein bisschen ja, zu den Menschen kommt und zu der Lage der Menschen dort.
Ja, also ich will ein bisschen eingehen auf den europäischen Süden, der ja immer als Krisenursache behauptet wird. Natürlich ist die Situation in den verschiedenen Ländern auch erheblich unterschiedlich, aber es gibt eine Reihe von Gemeinsamkeiten, warum jetzt gerade diese Länder in die Krise geraten sind. Interessant ist in dem Zusammenhang natürlich, dass die hiesige Presse, allen voran die Rechtspresse, Bild-Zeitung, Fokus insbesondere und so weiter, eine massive Kampagne gegen Griechenland gefahren hat, dergestalt, dass die Griechen ihre Inseln verkaufen sollen oder die Akropolis und dass sie eh ein faules Pack sind und man sich auf die Leute da nicht verlassen kann. Ich will dazu nur zwei Dinge sagen. Erstens, die Griechen arbeiten im Durchschnitt 400 Stunden im Jahr mehr als die Deutschen. Das heißt, die Faulen, wenn das schon nach dieser Kriterium geht, und es bezeichnet das Konservative im Regelfall Moralexzesse loslassen, also wenn es schon um faul oder fleißig geht, die Griechen arbeiten oder müssen, weil es ist ja die Dominanz des der kleinkapitalistischen Struktur, die sie dazu zwingt, 400 Stunden im Jahr mehr arbeiten. Zweitens arbeiten die Griechen im Schnitt für einen Lohn, der vor der Krise in der Größenordnung zwischen 50% und 60% des deutschen Lohnes gewesen ist. Und jetzt ist er im Übrigen abgesenkt. Ich kann euch die neuen Zahlen sagen. Der Mindestlohn in Griechenland, wie gesagt, mit 400 Stunden mehr im Jahr, ist bei 586 Euro brutto. Das sind 490 Euro netto. Für die unter 25-Jährigen ist es sogar noch um 70 Euro weniger. Und die Arbeitslosenunterstützung, die theoretisch 55% ist, ist minimiert neuerdings auf 360 Euro. Wir sehen also das, und zwar ohne irgendwelche Zuschüsse für Miete oder ähnliches, ne? Das Hartz-IV-Niveau in Deutschland wird also in Griechenland massiv unterschritten. Die Frage ist, woher kommt es? Was sind die generellen Ursachen? Das kann ich natürlich nur ganz summarisch sagen. Wenn es einen massiven Verarmungsprozess gibt in Griechenland, dann darf man die andere Seite nicht vergessen, nämlich die Tatsache, dass die griechischen Reeder, das sind im Wesentlichen 40 bis 50 Familien, zu den reichsten Familien der Erde gehören. Und bezeichnenderweise, diese Reeder haben ja schon in der byzantinischen, osmanischen Zeit ihr Wesen oder manchmal auch Unwesen begonnen. Diese Räderdynastien und Räderfamilien kontrollieren heute 16% des gesamten über Schiffe abgewickelten Welthandels. Das heißt natürlich nicht, dass sie unter griechischer Flagge fahren, sondern durchaus unter anderem. Man geht davon aus, dass deutsche Steuerhinterzieher illegale Vermögen in der Schweiz in der Größenordnung von bis zu 300 Milliarden Euro bunkern. Die Höhe, die für die reichen Griechen dafür angegeben wird, ist genauso hoch, auch etwa 300 Milliarden, wozu noch Größenordnungen von 200 bis 300 Milliarden maximal kommen in anderen Ländern, nämlich Russland, Zypern und vor allem auch London. Wir haben also in Griechenland eine viel, viel extremere Zuspitzung des Gegensatzes zwischen Arm und Reich, als sie üblicherweise in einer natürlich im Verhältnis zum Süden prosperierenden Ökonomie der Fall ist wie der deutschen. Wobei man natürlich da hinzufügen muss, dass die Vernichtung der griechischen Kleinproduzenten, die also massiv gewesen ist in den letzten 20 Jahren, eine Wirkung einer doppelten Entwicklung ist, nämlich einerseits des Zusammenbruchs des Ostblocks. Wenn die griechischen Arbeiter und Arbeiterinnen für 50% bis 60% der Deutschen arbeiten, so arbeiten die bulgarischen für 20%. Und es gibt inzwischen über 800 griechische Firmen, die nach Bulgarien abgewandert sind. Wie viele es nach Rumänien sind, darüber gibt es keine Statistik und so fort. Das heißt, wir haben eine massive Abwanderung von entsprechenden Kleinproduzenten. Man darf nämlich nicht vergessen, dass 95% der griechischen Betriebe maximal 5 Angestellte haben. Also es ist ein typischer Kleinkapitalismus, wenn man so will, aus historischen Gründen. Und weiter ist eben wesentlich, dass diese Deindustrialisierung verbunden worden ist durch die schrödersche oder rot-grüne Politik, die dann von der Großen Koalition vorangetrieben worden ist, der entsprechenden Agenda 2010, die ja dafür gesorgt hat, dass sogar in Deutschland die Reallöhne um mindestens 7% innerhalb dieser 8-9 Jahre gefallen sind, sodass die ökonomische Position der deutschen Industrie sich gegenüber dem Süden noch massiv verbessert hat. Immerhin ist der Leistungsbilanzüberschuss in der Größenordnung von 154 Milliarden Euro, das sind 7% des Bruttoinlandsproduktes, ein Teil sozusagen der Exportoffensive des deutschen Kapitals, was im Süden die noch verbliebenen Ansätze von Kleinindustrie und so weiter kaputt konkurriert hat. Wir können da auch sehen, wie dann griechische Unternehmungen, etwas größere, sich dann angepasst haben. Ich nehme jetzt mal die Tsvarkaniakis-Gruppe, die ja früher Busse hergestellt hat, bis in die 80er Jahre hinein. Was hat diese Gruppe gemacht? Naja, sie ist zum Wurmfortsatz des Mercedes-Benz-Konzerns geworden. Sie hat sich einfach umstrukturiert, sozusagen als Anhängsel, der in Griechenland besagte Automobile und Ersatzteile vertreibt und so weiter. Und natürlich war die Vorstellung der EU, Griechenland solle in gewisser Weise zum Tourismusort der Europäer umgebaut werden, das war keine wirkliche Perspektive. Das Land allein vom Tourismus kann natürlich nicht leben, abgesehen davon, dass hinzukommt, dass zum Beispiel die landwirtschaftlichen Möglichkeiten in Griechenland auch deswegen nicht genutzt werden, weil die Türkei mit deutlich niedrigen Löhnen und zum Beispiel diesem GAP-Projekt in Südostanatolien viel konkurrenzfähiger ist. Das heißt, die griechischen Zitronen kosten doppelt so viel oder die griechischen Orangen dreimal so viel als die türkischen, sodass sie also auf dem Markt, sofern der unreguliert ist, keine Chance haben. Das nur ganz kurz zum Thema Griechenland, im Übrigen aperçu zu dem, was Leo zum Thema Demokratie gesagt hat. Es hat ja einen griechischen Ministerpräsidenten gegeben, Papandreou, der die Wahlen gewonnen hat und der hat es doch tatsächlich gewagt, im Hinblick auf die Forderungen der Banken und der EU zu sagen, ja, wir machen da eine Volksabstimmung. Naja, wir wissen, dass es gerade 4 Wochen gedauert hat, bis er seinen Posten verloren hatte. Sowas nennt sich dann Demokratie. Die spanische Situation ist ein bisschen anders gelagert, selbst wenn auch Spanien im Unterschied zu Griechenland oder dem Osmanischen Reich, wo es übrigens keinen Feudalismus gegeben hat, was also immer wieder blödsinnigerweise in allen möglichen Postillen auftaucht, hatte Spanien einen Frühfeudalismus, aber in Spanien konnte die Macht des Großgrundbesitzes und des Altadels niemals gebrochen werden. Als man das versucht hat, im Bürgerkrieg hat ja die Linke eine schwere Niederlage erlitten und Franco hat ja genau gestützt auf diese Kreise, die natürlich sich wiederum versiebt und verschwägert haben mit der katholischen Kirche, die alte Politik fortgesetzt. Noch heute ist es so, dass es in keinem Land Europas größeren Großgrundbesitz gibt als in Spanien, was ja jetzt bedeutet hat, dass viele junge Leute in Andalusien beispielsweise versucht haben und auch durchführen, Landbesetzungen, wo sie das parzellieren, wo sie selber, also Selbstversorgungswirtschaft aufbauen und so weiter. In Spanien kommt hinzu, dass die dominanten Fraktionen der spanischen Bourgeoisie, also keine Reeder sind, sondern dort sind es Banker. Es gibt mindestens 2 Banken, die zu den sogenannten systemrelevanten Banken der EU gehören. Es gibt ungefähr 30 Banken der EU, die man als systemrelevant einschätzt. In Deutschland Deutsche Bank und Commerzbank. In Spanien die größte und wichtigste Bank, die auch eine der profitabelsten ist, bezeichnenderweise in Europa, war ja oder ist ja Santander. Das ist in den letzten Jahren die profitabelste Bank in Europa überhaupt gewesen. Und interessant ist nun, dass das spanische Entwicklungsmodell angesichts der Zerstörung der Industrie bzw. der Übernahme der Industrie durch europäische Konzerne, man denke an Seat, darauf beruht hat, auch den Tourismus zu fördern und einen gigantischen Immobilienboom ins Leben zu rufen, der durch die de facto Abschaffung entsprechender Steuern auf Landverkauf erzielt worden ist unter der konservativen Regierung Aznar. Insofern hat Spanien einen gigantischen Immobilienboom erlebt. Und es ist ja klar, dass die Verwertung von Immobilien unter kapitalistischen Vorzeichen immer sehr stark abhängt von der kaufkräftigen Nachfrage des gesamten Landes, insbesondere in einem Land, wo über 80% der Bevölkerung eine eigene Wohnung besitzt. Deutschland gute 40%. Ne? Und der Zusammenbruch des Immobilienbooms unter den Wirkungen der internationalen Krise des Kapitalismus seit 2007, 2008 hat in Spanien eine gigantische Zerstörung Zerstörung von Ressourcen produziert, hat natürlich haufenweise Banken in den Bankrott getrieben, soweit die hauptsächlich als Kreditgeber für diese Immobilien tätig geworden sind, und hat jetzt dazu geführt, dass 25% der Menschen arbeitslos sind und dass von den jungen Menschen bis 25 Jahre 54% arbeitslos sind. Das sind fast identische Zahlen mit der griechischen Situation. Und was wir hier kaum hören, ist, dass es in allen diesen Ländern des Südens massive Betriebsbesetzungen gibt, dass es Landbesetzungen gibt, dass es erheblichen Widerstand gibt. Wir haben nur die Camps gesehen an der Puerta del Sol in Madrid, ne, die jungen Leute, die da dann schließlich von der Polizei vertrieben worden sind. Aber der massive soziale Widerstand, der im Süden aufgebaut wird und so weiter, den kennen wir hier bezeichnenderweise nicht. Das hängt natürlich unter anderem zusammen mit der tollen Presse, die wir hierzulande haben. Man muss Le Monde lesen oder Ähnliches, um das zu erfahren. Und zweitens hängt es damit zusammen, dass selbstverständlich die Interessen des deutschen Kapitalismus die Interessen sind, diese Länder sich gefügig zu machen. Man darf ja nicht vergessen, dass mindestens 100.000 Deutsche mehr oder weniger dauerhaft in Spanien leben und auch ihre Wohnungen und Kram da haben. Und dass also die Zurichtung des europäischen Südens für die Interessen der deutschen Exportwirtschaft bisher als Zielvorgabe der deutschen Wirtschaft nicht aufgegeben worden ist. Dass diese Zielvorgabe allerdings zu massiver sozialer Verelendung und Armut und womöglich zu entsprechenden Revolten führen, das wird bisher von der offiziellen Politik hier noch nicht wahrgenommen.
Warum haben die spanischen Regierungen diese von dir so genannte Zurichtung für die deutschen Interessen eigentlich zugelassen?
Naja, weil sie sehr stark auf diese Immobilienwirtschaft und den Tourismus gesetzt haben. Das hatte eine ganze Reihe von Vorteilen für die Spanier. Wenn man eine industrielle Struktur aufbauen will, ist natürlich die Konkurrenz viel größer als im Immobilienbereich. Solange man absetzen kann, kann man bauen auf Teufel komm raus. Und vor allem ist es so, im Baubereich konnte man im Süden und kann man ja auch hier teilweise sehr viele unqualifizierte oder schlecht qualifizierte Menschen und so weiter beschäftigen. Und Spanien hat ja aufgrund seines industriepolitischen Rückstandes am Ende der Franco-Diktatur schon eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, über 20%, sodass es darum ging, für jede Regierung möglichst viele Leute in Brot und Arbeit zu bringen. Und das war natürlich nur möglich, indem man was gefunden hat, was relativ wenig Qualifikation verlangt hat. Und da die Landwirtschaft immer größer geworden ist, die EU hat ja durch entsprechende Strukturpolitik dafür gesorgt, dass das Bauernlegen in Spanien ungeheure Formen angenommen hat, ne? Also nicht so abgefedert wie hier in Bayern, aber auch hier sind ja in den letzten 50 Jahren 500.000 bäuerliche Betriebe bankrott gegangen oder aufgegeben worden. Ähnliches hat Spanien in der Hälftezeit durchgemacht, und von daher brauchte man ein Ventil, und das Ventil war jetzt die Bauwirtschaft, die eben jetzt zusammen mit haufenweise Banken zusammengeracht.
Möchtest du über Portugal auch noch was sagen?
Portugal hat eine gewisse ähnliche Struktur wie Spanien, auch in Portugal mit gewissen Ausnahmen. Also im Süden hat es ja seit der portugiesischen Revolution von 1974 entsprechende kleinere Kooperativen gegeben. Ein Teil hat überlebt, und diese Ansätze zur Selbstversorgung und so weiter sind jetzt natürlich wieder massiv im Aufschwung. Im Norden von Portugal, das sind übrigens die Gebiete, wo es auch immer brennt, ne? Das ist nämlich Grundstücksspekulation. Im Norden von Portugal herrscht genau der Großgrundbesitz vor wie im Süden von Spanien. Und dort ist die Situation der Bevölkerung, soweit sie jetzt nicht sozusagen beruflich so qualifiziert ist, dass sie dann in andere Zentren abwandern kann, vor allem nach Lissabon, verheerend. Also der Norden von Portugal ist eine der Armutsregionen in der EU überhaupt. Das ist so ähnlich wie die Region in Griechenland, die an Albanien grenzt, ne, Epiros und so weiter. Das sind die schlimmsten Armutsregionen, wo wir auch eine riesige Landflucht haben, wo die Leute einfach wegziehen, weil es da nichts gibt und sie keine Perspektiven haben. Die Frage, wie Portugal sich entwickelt, wird natürlich sehr stark abhängen von den städtischen Zentren Lissabon und teilweise Porto und Coimbra. Und dort gibt es ja einen massiven Widerstand gegen diese Sparpolitik. Und die großen Mobilisierungen, das wird auch gerne vergessen, hier haben in Lissabon begonnen gegen die Sparpolitik und so weiter in Europa. Also die spanischen Entwicklungen, die spanischen Besetzungen und so fort sind in gewisser Weise Ausfluss dieser ganzen portugiesischen Entwicklung gewesen. Allerdings ist ja klar, dass im Hinblick, also jetzt gesehen von Deutschland aus, die Frage Spanien die zentrale Frage ist für das deutsche Kapital, weil das Bankkapital, was in Spanien drin hängt, beträgt 150 Milliarden plus natürlich die ganzen Folgen Folgen, die das hat. Das heißt, man redet ja, wenn Griechenland aus dem Euro ausscheiden würde, dann wären für das deutsche Kapital die deutschen Banken 80 bis 120 Milliarden weg. In Spanien geht es natürlich um eine Summe, die bis zu einer halben Billion erreichen kann, wenn man die Folgen, die sowas hätte, ne, also die Gesamtfolgen dann beabsichtigt. Weil eben Spanien sehr, sehr stark, noch stärker als Griechenland. Griechenland sind ja die Franzosen vorherrschend, in Spanien eben das deutsche Bankkapital, weil also da die Folgen sozusagen sehr massiv werden und die würden alle hier spüren.
Ich möchte versuchen, was die Ursachen betrifft, zwei, drei Thesen, jetzt auch nach dem, was schon alles gesagt wurde, zusammenzufassen, um dann herauszufinden, ob das hier ein Konsens ist. Und dann kommen wir dann zu den Alternativen. Ich glaube, es wurde jetzt schon sehr deutlich, dass man sagen kann, dieser Kraftakt der Modernisierung, diese große Hoffnung, Anschluss zu finden an den Weltmarkt, ist misslungen für die Länder des Südens. Es gibt einige wenige Gewinnerländer und sehr viele abgehängte Länder. Insofern ist also das Gerede von der Wettbewerbsfähigkeit auch ein wirklicher Irrläufer, weil es diese Wettbewerbsfähigkeit, also weil die gar nicht mehr irgendwo hinführt, wo es noch einen Platz gibt auf diesem Weltmarkt. Der ist sozusagen abgegrast. Und dieses Gerede von der nötigen Wettbewerbsfähigkeit dient vor allen Dingen zum weiteren Drücken von Lohn- und Arbeitsverhältnissen. Dieser kapitalistische Konkurrenzdruck und Verwertungsdruck führt aber zu ständigen Modernisierungsschüben, immer beschleunigter, immer schneller auf Verschleiß und Masse, wo eben dann die Abgehängten immer weniger mithalten können. Wiederum gibt es bei diesen Verwertungsgrenzen jetzt in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, dann die Folge, dass diese Finanzspekulation sich immer weiter aufgebläht hat und wiederum ihre Ansprüche an Rendite jetzt über den Ausverkauf von Zukunft und Arbeit und Land und Gemeingütern, also man kann fast sagen über Versklavung, in ein letztes Verschuldungswettrennen führt um die letzten Profitchancen. Und wir können sagen, dass diese Demokratien, ein Ausdruck von Thomas Konitsch, verwildernde Attrappen sind, in der eigentlich ganze Generationen von nachwachsenden Menschen verloren sind, die natürlich auch zunehmend gewaltbereit werden und sind, kann man ja verstehen. Thomas Konitsch nennt das nur noch Papiertiger, die Demokratien in den Kernländern in verknappten Haushaltslagen. Das erleben wir jetzt, wie die Kommunen immer prekärer finanziert sind. Und was natürlich noch dazu zu sagen ist, dass die Ressourcenwege zunehmend militarisiert geschützt werden in diesem letzten Rennen um Profite. Und die wir hier sitzen, denken deswegen, dass es wirklich eine sehr tiefe Transformation braucht, dieses Wirtschaftssystems, von dem wir nicht mehr davon ausgehen können, dass es würdige Arbeit für alle bietet und dass es in irgendeiner Form ein ökologisch-soziales, maßvolles Wirtschaften zustande bringt, in dem jeder seinen Platz hat und in dem eine Produktion verantwortbar und sinnvoll orientiert überhaupt stattfinden kann. Vielleicht kurz noch eine Runde, wo ihr jetzt Unterschiede seht in dem, was jetzt an Ursachen genannt wurde.
Ja, also zunächst mal diese Konstruktion der Wettbewerbsfähigkeit, die verdeckt ja eigentlich den Grund, warum die EU entstanden ist. Das ist ja eigentlich eine Lüge. Es geht ja darum, dass man schwächere Länder und stärkere Länder zusammenbringt, dass die einen ihre nachholende Modernisierung, wie das dann heißt, machen können und die anderen die Finanzen vorstrecken, damit sie eben aus dieser Finanzierung ihre Profite machen können. Das ist ein Kapitalverhältnis. Die ganze EU ist ein einziges Kapitalverhältnis, das muss man sich klar machen. Und was das Finanzkapital an Problemen hat, weil eben da ungeheure Geldmengen versammelt sind, weil eben das Hauptproblem des Kapitalismus inzwischen ist, dass es zu viel Geld gibt, nicht zu wenig. Und dass die Armut selber das Mittel dieser Transaktion ist, das verlangt, dass man über das Geldverhältnis selber nachdenkt. Was da geschehen ist, das ist einfach dasselbe, was in jedem Ausbeutungsverhältnis da ist, dass ein Wert kassiert wird dadurch, dass jemand anders ärmer ist. Und das ist ja auch zum Beispiel, das ist immer das Verhältnis, das hat der Marx beschrieben als Verhältnis von Preis und Wert. Also der Preis der Arbeitskraft zum Beispiel, die abhängig ist vom Kapital, ist niemals das, was sie an Wert produziert. Das heißt, was eine Arbeitskraft produziert und das, was sie kostet, das ist immer eine Differenz.
Aber im Fordismus zum Beispiel, also als die Zeit der Massenautos begann, war ja immerhin es so, dass die Massenkaufkraft und dass die Menschen so viel verdienten, dass sie sich dann auch die Autos kaufen konnten. Also dass da ein gewisses Steigen der Löhne es möglich machte, dann auch Kaufkraft zu sein für das, was produziert wurde, was ja heute nicht mehr ist.
Das ist immer bei Entwicklungsschüben so. Also der Fordismus, das war ja eine der Revolutionen, die die das Kapital gemacht hat nach der industriellen Revolution. Und was wir jetzt in den letzten 40 Jahren hatten, das war sozusagen die Revolution der Computertechnologie. Es gibt drei große Revolutionen, in denen das funktioniert hat. Es ging uns da auch zeitweise gut. Aber der Witz ist ja, dass das nur Phasen sind, in denen was eingeholt wird, was im nächsten Augenblick, wenn dieses Eingeholte nur noch Wertmasse, nur noch Geld ist, platzt und wieder zusammenbricht. Und wir sind jetzt in der Phase des Zusammenbruchs. Also das, was für mich der Marx an wichtigster Erkenntnis gebracht hat, ist, dass mit steigender Produktivität immer nur mal Phasen der Entwicklung zustande kommen und danach der Zusammenbruch eben aufzeigt, dass entwicklungsmäßig nichts mehr drin ist. Das heißt auf gut Deutsch, diese Gesellschaft hat einen ungeheuren Reichtum. Wir sind reich an allen möglichen Mitteln, aber wir sind zu reich für den Kapitalismus. Wir müssen Kapitalismus abschaffen, um diesen Reichtum überhaupt aneignen zu können. Und das gilt für alles, für alle Verhältnisse, auch in der EU.
Leo möchte dazu noch was sagen?
Ja, wenn wir über Alternativen nachher reden oder wenn man überhaupt über Alternativen diskutiert, glaube ich, muss man immer berücksichtigen, dass sich es bei der Euro-Krise nicht um eine isolierte Krise handelt, sondern die Euro-Krise ist Teil der Krise des globalen Kapitalismus. Und wenn wir über Schulden reden, dann Griechenland hochverschuldet, Portugal hochverschuldet, Spanien hochverschuldet. Aber die Schulden von Griechenland, von Portugal, die sind zu vernachlässigen im Vergleich zu den Schulden Japans, von der Summe her, zu den Schulden der USA. Was wir nämlich erleben, ist, dass seit Mitte der 70er Jahre die Schulden in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern dynamisch ansteigen. Mitte der 70er Jahre war die Staatsverschuldung der G7-Länder, also der sieben größten kapitalistischen Länder, war ungefähr 30% im Durchschnitt. Jetzt liegt die Verschuldung im Durchschnitt bei 110% der G7-Länder. Also genau mit dem Versprechen, mit dem der Neoliberalismus Mitte der 70er Jahre angetreten ist, die Staatsverschuldung zu reduzieren, genau das Gegenteil ist eingetreten. Die Staatsverschuldung ist in dieser Phase des Neoliberalismus explodiert. Und zwar eben nicht nur in Griechenland, sondern insbesondere in den kapitalistischen Zentren. Und warum war das der Fall? Warum sind die Schulden so gestiegen? Weil gleichzeitig, parallel dazu, bis Mitte der 70er Jahre, ich formuliere es jetzt ein bisschen anders als der Wolfram, weil bis Mitte der 70er Jahre haben sich Löhne und Arbeitsproduktivität ungefähr im Gleichklang entwickelt. Und Mitte der 70er Jahre ist in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern auf einmal Bruch. Die Produktivität steigt enorm an, wo früher Tausende von Menschen gearbeitet haben, sind jetzt ein paar Hundert und die produzieren ein Vielfaches von dem, was die Tausend gemacht haben. Und gleichzeitig haben sich die Löhne entkoppelt vom Produktivitätsfortschritt. Die Löhne stagnieren, in allen kapitalistischen Ländern sind die Löhne marginal gestiegen, sind auf dem Stand der 80er Jahre, sowohl in den USA wie auch in Deutschland gab es ja keine Reallohnsteigerungen. So, aber was passiert denn mit den Profiten? Die Profiten sind natürlich nicht mehr investiert worden in der Produktion, weil die Kaufkraft gar nicht mehr da war, weil die Löhne ja stagniert haben, weil im Endeffekt sind es ja die Löhne, die das Zeug kaufen, das produziert wird. Und diese Gelder sind in die Finanzmärkte geflossen, sind in die Privatvermögen, sind als Dividenden ausgeschüttet worden an die Großaktionäre. So, aber ein Geldvermögen macht ja nur dann einen Sinn, wenn es irgendjemanden gibt, der sich verschuldet und Zinsen dafür bezahlt. Und deshalb begann dann die Suche nach Schuldnern. Also nicht mehr irgendein Unternehmen, das investieren wollte, hat jemanden gesucht, dem einen Kredit gibt, sondern umgekehrt. Die Vermögensbesitzer waren jetzt auf der Suche nach irgendjemand, dem sie ein Wertpapier aufdrängen können, wo sie in Wirklichkeit halt Schulden dahinter verstecken. Und dann sind die Staaten eingesprungen, die sich verschuldet haben. Und dann kommt dazu das Kringelspiel. Früher haben die Reichen Steuern bezahlt. Jetzt leihen sie dem Staat das Geld, damit er seine Aufgaben erfüllen kann. Für dieses Geld bekommen sie Zinsen, für die sie wiederum keine Steuern bezahlen, sodass der Staat neue Kredite aufnehmen muss und dann sind Sparprogramme, Austeritätsprogramme, Lohnsenkungen, das ganze Programm, das dann abgefahren wird, um dieses ganze Spiel am Laufen zu halten. Das, glaube ich, müssen wir berücksichtigen, wenn wir die Euro-Krise behandeln, dass das eben eine Krise des globalen Kapitalismus ist, dass diese Form der Produktion, der Konsumtion, dass diese Form an ein Ende kommt, dass die an Grenzen stößt, aber völlig offen ist, wie es weitergehen soll. Denn wie es weitergeht, darüber werden die vor uns stehenden gesellschaftlichen und politischen Kämpfe entscheiden, was da rauskommen wird. Nur klar ist, so wie jetzt, wird es nicht weitergehen. Und wenn gesagt wird, die Sparprogramme würgen die Konjunktur ab, dann stimmt es. Und darum sind wir auch gegen die Sparprogramme. Nur der Umkehrschluss, dass wir Wachstum brauchen, damit produziert wird und damit es Arbeitsplätze gibt, ist natürlich angesichts seiner Entwicklung, dass man die Klimakatastrophe, also der Marsch in die Klimakatastrophe immer schneller geht, dass inzwischen jeder weiß, dass die Ressourcen begrenzt sind, dann muss das vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Also man kann nicht sagen, wir brauchen Wachstum, damit produziert wird und damit wir Arbeitsplätze haben, sondern wir müssen gesellschaftlich, demokratisch überlegen, was wollen wir arbeiten, damit wir Produkte haben, die wir brauchen. Und nicht umgekehrt. Und genau dann mit Arbeitszeitverkürzung, mit der sinnvollen Produktion, wird dann eben möglichst wenig Ressourcen verschleudert, möglichst wenig Schadstoffe ausgestoßen. Und nicht der Selbstzweck des Wachstums ist, nur in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem wird das nicht funktionieren. Und das, denke ich, diese ganzen Aspekte müssen wir im Kopf haben, wenn wir über Alternativen diskutieren.
Vielleicht ist das auch gleich ein guter Übergang.
Letzter Satz. Ja? Wir müssen uns darüber einigen, mit was fangen wir an. Weil das ist natürlich so eine Palette, wo man nicht sagen kann, jetzt machen wir alles gleichzeitig, sondern wo beginnen?
Also das ist jetzt bei meinem Vorredner genauso gewesen, wie wenn ich die anderen Beiträge richtig verstanden habe, bei den anderen Beiträgen, dass man sich drum sorgt, dass jetzt all das nicht mehr klappt, was vor der Krise eben noch geklappt hat. Dann wird nach Gründen geschaut. Die eine Erklärung war, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die Baubranche den Bauern Konkurrenz gemacht hat und sie niederkonkurriert hat. Die andere Erklärung war, weil die Lohnkosten mit der Produktivitätsentwicklung nicht Schritt gehalten haben und beim dritten läuft überhaupt irgendwas schief. Immer ist irgendwas falsch gelaufen, liegt im Argen und jetzt verlangen alle aufgeregt, das muss man wieder richten, das muss richtig laufen. Es gehört wieder dafür gesorgt, dass das mit der Geldzirkulation und das ganze Zeug wieder klappt.
Wer sagt denn das hier?
Also wenn ihr immer nach der Alternative fragt, was meint ihr denn dann? Was ist denn zum Beispiel gemeint, wenn der Kollege Ender drüben sagt?
Also was du jetzt sagst, wäre zum Beispiel das ATTAC-Programm. Also ein paar Reformen, Finanzmarktkontrolle, dass das Ganze wieder ein bisschen mehr fließt und Konjunkturprogramme. Das wäre jetzt so ein Reformweg, den du ansprichst, den zwar hier keiner vertreten hat, aber du kannst ihn ja trotzdem kritisieren.
Ja, dann will ich es aber mal wissen, was denn mein Vorredner gerade vertreten hat, wenn er sagt, ja, er will jetzt mal den Ausweg finden.
Ja,
was soll denn wieder klappen? Also mal die Frage, was soll denn wieder klappen?
Dann gehen wir jetzt doch mal zum Leo zurück und dann kannst du nochmal dich auf den Leo beziehen, was jetzt zum Beispiel die Vorstellung ist von einem, zur Alternative eines herkömmlichen Konjunkturprogramms, eine linke Wirtschaftsperspektive für Europa.
Eine linke Wirtschaftsperspektive der Alternative für Europa muss an diesen ganzen Problemen ansetzen. Diese Woche hat das Statistische Bundesamt die Zahlen für Deutschland veröffentlicht, wird alle 4 Jahre gemacht über Beschäftigungsverhältnisse. 1/5 der Beschäftigten ist inzwischen im Niedriglohnbereich. 1/4 der Beschäftigten ist in atypischen Verhältnissen, also befristet beschäftigt, Leiharbeit, Teilzeitarbeit, also diese ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse. 1/4 aller Beschäftigten inzwischen. Das ist Ergebnis dieses Wettbewerbs der Standorte untereinander um die billigsten Produktionskosten, um in diesem globalen Wettkampf bestehen zu können. Das ist das Ergebnis. So, und wenn wir aber Alternativen, dann geht es um die Menschen. Ich habe vorhin gesagt, es geht um soziale Rechte, es geht um demokratische Rechte. Also der Ansatz muss sein, wie kämpfen wir gegen diese Prekarisierung, gegen diese Beschäftigungsverhältnisse. Das sind die Alternativen, an dem zu arbeiten, an Arbeitszeitverkürzung, an Mindestlohn. Das sind ganz konkrete reformerische Punkte in gewisser Weise, da gebe ich ja recht.
Also.
Aber der Unterschied ist, ob ich in einem Seminar eine Kapitalismusanalyse mache oder ob ich in versuche, eine politische und gesellschaftliche Bewegung zu entwickeln, die in der Lage ist, eine Alternative zu dem gegenwärtigen System, zum Kapitalismus zu entwickeln, aufzubauen, die Kräfte zu organisieren und auch die Menschen dafür zu begeistern und die Hoffnung wiederherzustellen, dass sie überhaupt was verändern lässt.
Also ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt gerade bestätigt in dem, was ich gerade angefangen habe. Wenn du sagst, man muss gegen die Prekarisierung was tun. Dann redest du gegen eine Verschlimmerung und betonst, naja, jetzt wird immer alles schlimmer. Nimm doch mal ernst, was da schlimmer wird. Was ist denn das, wenn Niedriglöhne gezahlt werden? Ist das was ganz anderes als die normalen Löhne, die regulären Beschäftigungsverhältnisse? Warum werden denn Niedriglöhne gezahlt? Sind das andere Gründe als die Gründe, aus denen hohe Löhne bezahlt werden? Also mein Angebot im Gegensatz zu sich fragen, was ist jetzt schiefgelaufen? Warum funktioniert alles nicht mehr so, wie wir es bisher gewohnt waren? Was muss die Politik richtig machen? Was hat sie bisher falsch gemacht? Und dann mit Anträgen die Politik belämmern, sie sollen die Banken verstaatlichen oder was auch immer. Wäre mein Vorschlag, mal ernst zu nehmen, was in dem Krisengestehen für wirklich zu lernende Auskünfte darüber strecken, was das hier überhaupt für eine Wirtschaftsweise ist, nach welchen Maßstäben und Prinzipien dieser Laden hier geht. Die Behauptung ist, die Krise ist die Konsequenz der Maßstäbe und Prinzipien, die auch in ganz normalen Zeiten gelten. Dass die weiter gelten, auch im Falle des Misserfolgs des Bankengeschäfts. Daher rührt die Härte der Krise. Also, um es mal ein bisschen anzufangen, an was ich denke, wenn ich sage, man könnte anstatt an der Krise festzuhalten, dass jetzt was nicht mehr klappt und nach Fehlern zu suchen und danach zu fragen, was wollen wir denn von der Politik fordern, dass sie unternehmen soll, damit es wieder aufwärts geht, könnte man mal die Krise zum Anlass nehmen, zu sagen, naja, wenn sie uns jetzt so mit uns umspringen, dann wissen wir ja, wie sie es meinen sozusagen. Dann geben sie ja zu Protokoll, um was es ihnen geht. Ich will das mal sagen, wie ich meine, wie man auf sowas an der Krise kommen kann. Einfach mal vorführen. Klar ist, die Krise, die jetzt alle beschäftigt, auf die eine oder andere Art, ist eine Krise, die ist was anderes als in der Elektrobranche läuft es nicht mehr so richtig oder die Exportziffern erfüllen die Erwartungen nicht oder so, sondern es steht viel prinzipieller und allgemeiner auf dem Spiel, was taugt überhaupt das Geld noch? Die ganze Eurozone fragt sich, lässt sich die Währung, in der wir unsere Geschäfte machen, mit der wir bezahlen, von der wir leben, überhaupt noch aufrechterhalten? Ist die überhaupt noch irgendetwas wert? Schon da kann man sich fragen, wenn sowas passieren kann, dann ist Geld ja wohl doch nicht einfach ein praktisches Tauschmittel. Sowas könnte ja schließlich nicht so komisch kaputt gehen und hat auch keine besondere Qualität, die ihm abhanden gehen kann. Tatsächlich war es aber so. Die Bankenkrise war nicht einfach eine Krise der Banken, sondern, das wusste auch jeder ziemlich schnell, mit der Zahlungsfähigkeit der Banken, damit, ob denen ihre Schuldenwirtschaft klappt, steht auf dem Spiel, ob überhaupt das Geld der Gesellschaft noch was taugt. Wer sich erinnert, damals hatten alle Leute die Sorge, naja, was ist das Geld noch wert, was auf meinem Bankkonto steht, und sind, wer weiß warum, aber wahrscheinlich zum Teil auch nur deswegen nicht zur Bank gerannt, um ihr Geld zu holen, weil Frau Merkel eine Garantie abgegeben hat. Doch, das Geld ist schon noch was wert, dafür garantiere ich als Staat. Andernorts haben sie die Banken schon vor den Offenbarungseid gebracht. Ich denke da an Schottland, diese Northern Rock Bank, wo sich herausgestellt hat, naja, das, was bei dieser Bank an Guthaben vorhanden war, der Leute, ist tatsächlich nichts mehr wert gewesen. Sie haben nichts mehr dafür gekriegt. Es geht also um den Wert des Geldes überhaupt in dieser Krise, der in Gefahr geraten ist. Jetzt ist sich alle Welt einig, warum das Geld droht kaputt zu gehen. Nämlich, weil aller Orten das Geld falsch verwendet wurde. Das Geld verliert seine Qualität, droht überhaupt nicht mehr zu gebrauchen zu sein, weder zum Bezahlen vom täglichen Einkauf noch zum Geschäfte machen als Unternehmer noch für sonst irgendwas, droht überhaupt nicht mehr zu gebrauchen zu sein, wenn Schulden nicht zurückgezahlt werden. Die Qualität des Geldes, ob es was taugt, was wert ist, hängt, das ist die Auskunft, die man der Krise einfach so entnehmen kann, davon ab, ob es taugt, als Mittel zum Schulden zu bezahlen. Dann, und das ist jetzt der Schluss, den ich da mal anbieten will, dann ist das Geld aber auch nur so viel wert, wie es zur Bereicherung der Gläubiger taugt. Das ist eine Auskunft übers Geld, die man an der Krise merken kann. Geld ist so viel wert, wie es zur Bereicherung der Banken taugt.